Wir haben immer noch kein Intro, deswegen muss Intro. Stefan anfangen.
Und ich muss lachen, wenn Michael komische Geräusche ins Mikrofon macht. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Podcast Nummer 1. Wir feiern heute wieder eine Premiere nach der letzten Folge in der letzten Woche, in der wir eine Premiere mit der Filterblase gefeiert haben. Und relativ kurz nachdem wir den Podcast ausgespielt haben, uns ein bestimmter Fakt aufgefallen ist, den Michael jetzt erklärt.
Ja, wir haben jetzt schon den Running Gag, dass wir jetzt jeden Podcast, den wir aufnehmen, neu benennen. Nein, es war wirklich Zufall. Und zwar Zufall, wie es ihn selten gibt. Wir haben, ich glaube, 11. Mai habe ich die Domain registriert, die filterblase.de, wo wir unseren Podcast eigentlich drauf stellen wollten. Ich habe da natürlich vorher recherchiert und geschaut, ob es schon einen Filterblasen-Podcast gibt, ja, was man halt so macht. Im iTunes Directory und bei Google und bei, was gibt's noch, Titelschutzanzeige und beim Deutschen Patent- und Markenschutzamt. So richtig fleißig recherchiert. Es gab nichts, dann habe ich die Domain registriert. Und ich glaube, 3 Tage, bevor wir unseren ersten Podcast aufgenommen hat, T3N, ein Medienmagazin, die Kollegen von T3N, auch einen Podcast veröffentlicht, der Filterblase heißt.
Und bei denen geht es auch um Technik, ja, im weiteren Sinne.
Ja. Aufgefallen ist was dann, als ich unseren Podcast bei iTunes eingereicht habe und dann mal bei iTunes nach Filterblase geguckt habe, kamen plötzlich 2 Podcasts mit Filterblase. Und wir haben uns dann mit den Kollegen verständigt, dass wir uns umbenennen, weil wir einfach dummerweise 3 Tage später
dran waren. Ich wollte jetzt eigentlich erzählen, dass es hier einen riesen Rechtsstreit gab und Anwälte auf sich mit auf geschossen haben und alles. Nein, Quatsch. Das hat sich alles sehr kollegial, glaube ich, gelöst.
Die Rechtsabteilung wurden nicht mal informiert, möchte ich das sagen.
Nein, dann haben wir das hiermit getan.
Nein, wir haben einfach uns mit den Kollegen, mit dem Chefredakteur zusammen telefoniert, beziehungsweise wie man es halt so modern macht, Facebook Messenger und haben auf diesem Weg quasi Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und gesagt, ja, ihr wart 3 Tage früher da, okay, können wir nachvollziehen, dass wir da einfach uns umbenennen.
Und wir versprechen an dieser Stelle, dass wir uns irgendwann mit T3N über Skype verbinden und dass wir mal drüber reden, wie so deren Entscheidungsprozess bei der Namensgebung war, wir unseren mal erläutern.
Genau.
Ja, und vielleicht benennen wir dann beide um. Nein, wahrscheinlich nicht.
Nein, also die Grundidee der Filterblase war ja ganz banal. Also was heißt banal? Wir leben ja alle in einer Filterblase in der digitalen Welt. Und richtig, Filterblase ist, glaube ich, ein Begriff aus der Informationsforschung, wo man darüber spricht, dass wenn man bei Google halt bestimmte Sachen sucht oder so ein bestimmtes Profil hinterlegt wird, dass man Nachrichten, die außerhalb dieses Profils sind, erst gar nicht findet. Also das fängt bei Trefferergebnissen an, wenn man bei Google was sucht, wo ja die persönliche Präferenz mit eingezogen wird, bis hin zu News-Ergebnissen, wenn man da sich Filter setzt, dass man einfach aus seiner Filterblase oder aus seiner Informationsblase einfach nicht ausbricht.
Das ist wie bei Facebook eigentlich. Bei Facebook ist es ähnlich. Man abonniert Seiten, die einem gefallen, klickt auch deren Links an und innerhalb einer relativ kurzen Zeit werden logischerweise dann nur noch die Inhalte angezeigt, von denen Facebook ausgeht, die einem gefallen.
Richtig.
Und auf die klickt man auch wieder und so schraubt sich das hoch, dass man praktisch außerhalb seiner eigenen Blase gar nicht mehr so viel sieht.
Ja, und dieser Effekt verstärkt sich eben im Digitalen. Bei Print war es ja noch, oder wie man früher noch mit Zeitungen, nein, Spaß beiseite, also in Zeitungen ist der Effekt natürlich nicht da, weil da kriegt man das ganze Paket. Aber gerade digital, wo halt jetzt viele Algorithmen dafür sorgen, dass man nach seinen Vorlieben bespielt wird, bespaßt wird mit Katzenbildern und keine Ahnung was, da ist der Effekt natürlich sehr ausgeprägt und uns in der digitalen Welt oder hier in der Online-Redaktion wird immer vorgeworfen, dass wir in unserer Filterblase leben und aus dem richtigen Leben ja gar nichts mitbekommen. Also bei uns ist quasi die Geschwindigkeit der DSL-Leitung wichtiger als die, keine Ahnung, Wasserversorgung im nächsten Ort oder sowas.
Ja, manchmal.
Ja, es ist ja auch so. Also ich meine, das ist ja ein durchaus begründeter Vorwurf.
Richtig. Aber wir werden, und das sagt der Name des Podcasts jetzt noch deutlicher, weiter über Technik sprechen.
Genau.
Also nicht nur Technik. Ja, nicht nur Technik, aber hoffentlich auch unter diesem Namen etwas länger.
Ja.
Und in der letzten Podcast-Folge haben wir uns beide gefreut.
Ja.
Wir haben uns gefreut über die angekündigte Abschaffung der Störerhaftung. Ganz kurz nochmal, offenes WLAN, offenes privates WLAN sollte wesentlich besser möglich gemacht werden, was die Rechtssicherheit betrifft. Also der Inhaber des Anschlusses sollte nicht mehr ausschließlich dafür haftbar sein, was dort passiert. Sprich jetzt Torrents runtergeladen oder auf Kino X oder auf ähnlichen Seiten was geschaut. Jetzt ist der Gesetzentwurf da.
Ja, der kam am Mittwochabend.
Okay.
Ich glaube, es hat nicht lange gedauert. Da hatten sich das erste Mal im Detail angeschaut. Und ich habe ja, glaube ich, schon einen Blogpost noch auf die Homepage gestellt, wo wir die Kollegen von
Netzpolitik?
Nein, nicht Netzpolitik.
Entschuldigung.
Ich muss mal kurz.
Ja, also es sind die ersten Analysen draußen. Wir werden natürlich auch in unserem Text drauf verlinken.
Logbuch Netzpolitik natürlich. Ah. Der famose Podcast von Tim Pritloff oder mit Tim Pritloff, wo er eben zu so netzpolitischen Themen Spezialisten einlädt und unter anderem das letzte Mal auch über die Geschichte der Störerhaftung referiert hat. Da gab es ja schon 2012 einen Vorschlag von der digitalen Gesellschaft, Verein Digitale Gesellschaft hieß ich glaube in Deutschland, die das mal genau so aufgegriffen haben, was er eben haben will. Und der jetzt eben genau in wesentlichen Teilen nicht berücksichtigt wurde, nämlich es geht um das leidige Thema der Unterlassungsansprüche. Das heißt, das Provider-Privileg, das haben wir letzte Woche, glaube ich, angesprochen, was zum Beispiel die Telekom hat oder öffentliche oder gewerbliche Hotspot-Betreiber wie in Hotels, die sind von Unterlassungserklärungen oder werden von Unterlassungserklärungen verschont. Also gegen die kann ich jetzt nicht als Sony Music oder als Warner Music eine Unterlassungserklärung fordern, dass sie verhindern, dass aus ihren Netzen BitTorrent angeschmissen wird und illegal Sachen runtergeladen.
Okay.
Also zum einen geht es um den strafrechtlichen Teil, also wenn was Böses passiert, ging's. Und das zweite Teil ist eben diese Unterlassungserklärung. Da gab es jetzt in diesem Gesetzentwurf fehlt jetzt diese Stelle, dass Unterlassungsansprüche nicht zugelassen sind.
Okay.
Es gibt eine Erklärung der Gesetzgeber eine Auslegung, eine Referenz, eine Sekundärliteratur quasi. Da steht es zwar so drin, dass sie explizit wünschen, dass diese Unterlassungsansprüche ebenfalls weg sind. Aber es steht eben nicht im Gesetzestext. Und da ist es jetzt so, die Koalition hat dazu erklärt, ja, die Gerichte haben sich ja normalerweise an diese Erklärung zu dem Gesetz, an den Sinn des Gesetzes zu halten, aber es ist eben schon sehr schwammig. Also es ist jetzt nicht konkret drin.
Ja.
Die Frage ist natürlich, wenn in dem Begleittext des Gesetzes drinsteht, dass Unterlassungsansprüche nicht erhoben werden können. Warum schreiben sie es dann nicht in den Text rein? Das sind ein Halbsatz. Also es ist alles sehr, sehr seltsam und es ist wirklich mal wieder so, ja, es ist schön, dass da was passiert, aber so der letzte Mut hat dann, glaube ich, einfach auch gefehlt.
Also müssen wir jetzt praktisch erstmal auf die ersten Urteile beim Landgericht. Ja. Hamburg, glaube ich, ist so das.
Ja, Hamburg ist hervorragend.
So das Schlimmste, was man sich als Anwender vorstellen kann. Abwarten, ob die Auslegung, so wie sie aktuell beschrieben wird, auch einhalten oder ob sie sagen, ja, wir haben ja den Spielraum.
Ja, genau. Also das ist eben das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich die ersten Urteile abwarten müssen, wie sich die Richter dran halten. Und wenn dann halt, wenn es gelebte Praxis ist, kann es sein, dass sich andere Richter auch dran halten. Aber sie sind eben, Richter ist ja nur im Gesetz verpflichtet und nicht der Auslegung der Regierung.
Ja.
Und das ist jetzt momentan in der jetzigen Situation vermutlich, kann man vielleicht damit leben, aber Regierungen können sich eben auch ändern und wenn es dann halt in irgendwelche anderen Bereiche geht, dann hat man da eben echt Probleme. Insofern, diese Rechtsunsicherheit besteht zum Teil weiterhin, zum leider essentiellen Teil weiterhin. Wir können also den Sekt noch im Kühlschrank lassen und warten, bis vielleicht wird noch nachgebessert. Ich weiß gar nicht, gestern war Abstimmung, ich habe jetzt gar nicht verfolgt, ob es durchgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch ein bisschen warten müssen, bis wir wirklich unsere Netze öffentlich machen, ohne diesen Abmahnindustrie wieder ausgesetzt zu sein.
Apropos Abmahnindustrie, die gibt's nicht nur im Internet, die gibt's auch, wenn man, und das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren müssen, eine Lastschrift zurückbuchen lässt. Ich weiß, es war auf dem Kontoauszug, es war zweimal der gleiche Betrag, ist am gleichen Tag abgebucht worden. Ich bin zu meiner Bank hin, habe mal an den Schalter, ich bin ja noch bei einer Bank mit einem Schalter, bin mal hin und habe gesagt, schauen Sie sich das mal an. Die Kollegin hat da genauso wenig aufgepasst wie ich, hat den Betrag zurückgebucht und vor ein paar, zwei Wochen, glaube ich, habe ich dann ein anwaltliches Schreiben bekommen. Der abgebuchte Betrag waren irgendwas 36,65 Cent und der Betrag, der dann zu zahlen war, waren 130 plus ein paar zerquetschte noch mit Postgebühr und Kommunikationszuschlägen. Ja, und das passiert dann halt, wenn man sich nicht überall hundertprozentig aufpasst.
Ja.
Ich bin zum Glück von meiner Bank auch entschädigt worden, weil die haben Mist gebaut und nicht nur ich. Aber trotzdem, sowas ist einfach für bestimmte Zweige Geldmacherei und einfache Geldmacherei.
Ja.
Und genau deshalb wird die Praxis wahrscheinlich so lange verfolgt werden, wie es überhaupt möglich ist. Und wenn man dafür eben in Hamburg Klage einreicht.
Ja, nee, also Abmahnindustrie ist super. Oder
also für die.
Ja, für die Abmahnindustrie ist das super, aber eben nur für die. Ja, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Also es gilt ja immer noch Europarecht, wo eigentlich drinsteht, dass Unterlassungserklärungen oder dass die Abmahnungen nicht gestellt werden dürfen. Mhm. Aber es ist eben jetzt abhängig von den Gerichten, wie die das auslegen und wie die die Interpretation des Gesetzes vornehmen. Du bist noch bist jetzt immer noch bei so einer Schalterbank?
Ja, also mit einem Konto schon. Also okay. Mit meinem Standard-Giro-Gehaltskonto habe ich immer noch jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, wenn ich das möchte.
Muss ich auch, am Telefon.
Ja,
nee, face-to-face. Ich bin ja vor, ich glaube, weiß nicht, wie lange es her ist, 10 Jahren, bin ich von der Sparkasse, schöne Grüße an dieser Stelle, weggegangen zur ING DiBa. Grund war, ich habe bei der Sparkasse ein Gehaltskonto gehabt, also ein ganz normales Gehaltskonto, wie man es halt so macht. Habe dafür auch fleißig Gebühren gezahlt. Und bin dann, ich glaube, nach 10, 15 Jahren einmal ins Minus gerutscht. So, ich habe mir ein Auto gekauft oder sowas. Und bin einmal kurz ins Minus gerutscht, weil ich vom Sparkonto nicht schnell genug überwiesen habe. Also es hat halt einen Tag hat's.
Ich höre in meinem Hinterkopf so ein da da da.
Ja genau. Es hat einen Tag hat sich's überschnitten. Ich habe ich habe total naiv einfach das Geld überwiesen. Habe dann danach erst die Überweisung vom Sparkonto aufs Girokonto gemacht. Mhm. Das war so ein man konnte nur aufs Girokonto überweisen. Das war so ein Termingeldkonto heißt, glaube ich. Ja. Und ich bin damit, ich möchte jetzt lügen, 10, 15 Euro, irgendwie so einen zweistelligen Eurobetrag, niedrigen ein- oder zweistelligen Eurobetrag ins Minus gerasselt.
Ja.
Das hat dazu geführt, dass zum einen die Telekom-Abbuchung von meinem DSL-Vertrag zurückgegangen ist, die 2 Tage später kam, mir die Sparkasse deswegen eine, ich glaube, 20 Euro Bearbeitungsgebühr wegen Kontoüberziehung berechnet hat, die Telekom meinen Anschluss für eine Woche ausgesetzt hat, bis die Klärung der Abbuchung gegeben war. Und ich dann auch noch einen bösen Brief von der Sparkasse eingefangen habe. Ja, wenn ich wollte, könnte ich mir jetzt auch Überziehungsrahmen einräumen. Wo ich dann gesagt, ja, dann macht's halt einfach. Also ich habe da, ich glaube, mindestens 15 Jahre das als Konto gehabt und locker 10 Jahre als Gehaltskonto, wo halt immer gedeckt war und nie irgendwas passiert ist. Und wenn dann einmal so ein Minimalbetrag überzog, das war dann echt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt reicht, jetzt gehe ich zur DiBa und bin alles gut. Ich habe ja vielleicht noch die Geschichte, ich habe mir mal einen Mac gekauft vor ein paar Jahren. Mhm. Da gibt's so, bei Apple gibt's so einen Refurbished Store. Der wird nachts um 1, wird der immer aufgefüllt. Und da gibt's immer also die heißen
unser nachts um eins oder
unser nachts um eins okay. Unser nachts um eins da gibt's immer die heißen Schnäppchen ich hatte mir davor bei einem anderen Händler einen bestellt, der wurde dann storniert, die Reservierung auf der Kreditkarte blieb aber noch bestehen. Das heißt, mit der Bestellung im Apple Store über, glaube ich, 2.000 Euro oder sowas, war meine Karte überzogen.
Ja,
nachts um eins. Jetzt muss man wissen, so als Apple-Nutzer ist man heiß auf dieses Ding und will das sofort haben. Und ich habe, glaube ich, wirklich 2 Wochen lang jede Nacht genau meine Konfiguration in diesem Refurbished-Store gesucht. Und als sie da war, wollte ich den unbedingt haben. Also habe ich nachts um eins bei der DiMa angerufen, habe nachts um eins einen Mitarbeiter erwischt im Callcenter, der mir spontan meinen Kreditrahmen von der Kreditkarte um die 2.000 Euro erhöht hat, dass ich diesen Mac bestellen konnte und am nächsten Tag wieder zurückgezogen hat auf 2.000 Euro, dass wieder alles gut war.
Und dem hast du dann so einen kleinen Präsentkorb geschickt wahrscheinlich, oder? Hoffentlich.
Nein, ich habe versucht, ihn dann nochmal zu erreichen, um mich zu bedanken, aber da bin ich natürlich beim Callcenter einem anderen rausgekommen. Und falls er zuhört, herzlichen Dank, der Mac läuft immer noch wunderbar.
Ja, wunderschön. Ja also es hat durchaus seine Vorteile, auch andere Alternativen eben zu haben. Gerade was Geldgeschäfte angeht, wenn sie spät in der Nacht erfolgen, offenbar. Ja, wir haben uns über die Störerhaftung gefreut im letzten Podcast und ich habe Microsoft gelobt.
Ja, über das Windows 10.
Über das Windows 10, weil ich gesagt habe, hey, das Betriebssystem ist ganz gut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und eigentlich ist es ja doch ganz cool, wenn ein Unternehmen so eine starke Software umsonst, in Anführungsstrichen umsonst, also für Windows 7 und für Windows 8 Benutzer verteilt. Nur Microsoft, also es geht nicht mehr ums Verteilen, sondern es geht darum, den User zu zwingen, das zu nutzen. Und zwar hat Microsoft mit dem neuesten Update des Updaters sozusagen die Funktion eingeführt, dass man das Update installiert, sowohl wenn man auf diese blaue Fläche, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr noch Windows 7 oder 8 habt, klickt, dann wird das Update installiert, Windows 10, ist ja klar.
Ja.
Das ist ja auch normal. Jetzt ist es so, wenn man wie früher auf das X klickt, also das Schließ-Icon für jedes Computerprogramm überall auf der Welt, installiert das Update auch.
Ja.
Und zwar im Hintergrund.
Also die schießen da aus meiner Sicht schon ein bisschen übers Ziel aus. Das hat mich ein bisschen so erinnert an so ganz wilde Werbebanner, wo das X nicht bedeutet, dass man das Fenster schließt, sondern das Fenster in einem neuen Fenster öffnet.
Das sind dann mehr so zwielichtige Seiten. Das ist auch das Erste, woran ich denken
musste. Von den Ransomware-Anbietern lernen heißt siegen lernen, ist das Motto von Microsoft. Nein, also es ist absolut, also unter aller Sau, um es mal ehrlich zu sagen, es ist ja okay, dass sie versuchen, ihr Produkt anzupreisen und Marktdurchdringung zu erzeugen.
Völlig richtig.
Die Methoden, also ein Fenster beim Schließen, das als Einwilligung des Nutzers aufzufassen, diese Software zu entschädigen, das ist schon sehr weit hergeholt und schon sehr frech.
Es erinnert so ein bisschen an Drückerkolonnen.
Ja.
Und die Aussage, ich meine, natürlich wurde Microsoft dann darauf angesprochen, auch von Technikjournalisten, auch in den USA. Und die Legitimation von Microsoft für diesen Schritt war, jetzt pass auf, der Nutzer will das so.
er weiß es nur noch nicht.
Das haben die gesagt. Und es gilt doch allgemeingültig jetzt in Deutschland zumindest, und so einen ähnlichen Begriff gibt es in den USA auch, x-mal das Fenster weg.
Ja.
Das ist, es kann mir keiner erzählen, dass bei Microsoft jemand gesagt hat, hey, das ist Usability. Das müssen wir jetzt anbieten, ohne nachzufragen.
Ja. Also ich meine dann, wie kommt der Stand? Ich weiß es nicht. Also dann hätten sie es einfach als Systemupdate drüber bügeln müssen und jedem dann halt unterjubeln. Ist ja dann ist es halt so. Ich meine, dann haben sie schlechte Presse, aber die haben sie wahrscheinlich eh. Aber dann
nicht so lang. Weil das wird der letzte Schritt sein wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, dass wir also wahrscheinlich nächste Woche oder sowas hören wir. Und wann läuft es aus? Ende Juni?
Ende Juli.
Ende Juli.
29. Juli, das ist ein Freitag.
Ich meine, das war jetzt der 1. Juni, dann werden sie am 1. Juli dann wahrscheinlich einfach als Systemupdate durchlaufen lassen. Automatisch, ohne dass man was mitkriegt. Starten wir den Computer, ich bin aus 10 da, alles super.
Ich bin letztens, ich habe es auf meinem Rechner zu Hause installiert, auf dem Rechner von meiner Frau läuft es noch nicht, weil die noch ein Backup machen muss. An dieser Stelle, du hast heute frei, mach dein Backup. ich weiß nicht mehr wie genau das war, die hat das Fenster offen gelassen. Also sie hat den Rechner angeschaltet, das Fenster offen gelassen, dieses blaue Fenster, und ist dann ins Wohnzimmer und hat irgendwie eine Serie geschaut. Und ich gehe ins Arbeitszimmer und denke mir, ha, guck, Schatz, installierst du Windows 10? Nein! Warum? No. Also man konnte noch auf Abbrechen klicken, übrigens.
Also wenn man das Fenster auflässt, dann hat es auch als Aufforderung zum Installation.
Offenbar. Das wusste ich bis dahin auch noch nicht. Und, also man kann im Updater, also wer jetzt noch bis zum 1. Juli warten will, bis es einfach komplett remote selber installieren von Microsoft. Mhm. Wer so lange warten möchte, man kann es im Updater selber schon noch schließen. Man muss dann praktisch die Symbolleiste aufmachen, Rechtsklick auf den Windows Updater und dort das Fenster schließen, also das blaue Fenster, nicht auf X drücken. Mhm. Sonst möchtet ihr das ja installieren, weil das ja klar ist.
Also ich bin da ja echt, also das ist, ich hatte ja gestern eine Schulung, ich hatte gestern und vorgestern eine Schulung auf SAP.
Okay.
Da wir Beileid SAP auch, einführen, ne? Ja, und ich musste ja auf Windows arbeiten. Es ist ja nicht mehr so schlimm, wie es schon war. Es war ein Windows 10 System, es ist ja nicht so schlimm, wie es schon war, aber irgendwie, es ist so, als Apple-Nutzer denkt man, dann macht man an manchen Ecken echt so, ja, wenn da mal noch jemand mit ein bisschen Feingespür für Gestaltung drüber geguckt hätte, das wäre schon nicht schlecht gewesen.
Ja, ich denke, das hängt vor allem daran, dass du einfach mehr Apple nutzt. Also ich nutze beide Systeme. Ich finde, beide haben schöne Features. Was ich bei Apple zum Beispiel wesentlich schöner finde, ist, dass du auf F3 diese Fenster so auffliegen lassen kannst. Ja. Das geht mit einem Windows-Shortcut schon auch, aber da musst du dann irgendwie auf Alt und irgendeinen Knopf und so. Das ist irgendwie, weiß nicht, vom Workflow, vom Arbeiten her finde ich das angenehmer.
Ja, es hat beide Systeme seine Vorteile und Nachteile.
Aber nur eins der Systeme bringt eine Knarre mit, setzt sie dir auf die Brust und sagt, installier mich.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist, also sowas habe ich jetzt auch. Ich meine, bei Apple werden manchmal Updates einfach so durchgedrückt und dann wieder zurückgezogen, weil sie merken, dass sie ganze Produktkategorien vom Internet abschneiden, wie jetzt geschehen, und nicht vom Internet. Ich weiß gar nicht, irgendein Fehler war im Update von iOS 9.3.2 beim iPad Pro 9.7. Ich glaube, da kam, das Gerät war einfach stillgelegt danach. Also da kam irgendwie Fehler 53, das ist so, was der Bluescreen bei Windows ist, einfach so ein komplettes Systemausfall. Also man kann nichts mehr damit machen, müssen in den Apple Store gehen, die müssen dann mit irgendwelchen Geräten das Gerät wiederherstellen. Aber das haben sie dann zurückgezogen, unkommentiert. Und jetzt nach 2 Wochen, oder nach einer Woche, also über einer Woche, haben sie einfach nochmal ein Update hinterhergeschoben, wo jetzt das iPad Pro auch betroffen wird. Aber das Geile bei Apple ist ja, die kommentieren ja sowas nicht.
Also die haben es so, nicht
ja,
nötig.
Ja, das, die haben es echt, also das ist ein Desaster. Also diese, ich, auf der einen Seite gut, dass sie natürlich Updates verteilen. Ich meine, da sind sie ja wirklich gut mit den Updates und auch mit alten Geräten haben sie ja immer wieder gezeigt, dass sie, wenn wirklich kritische Fehler sind, auch zum Beispiel jetzt auf iOS 5, wo ein paar Geräte hängen, noch ein Update geliefert haben. Aber wie sie das machen, so komplett einfach Blackbox, wir hauen da was raus, nimm und stirb. Also da stehen dann so drin Sachen drin wie Beschreibung des Updates, Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Ja, super.
Theoretisch
Fehlerbehebungen. Theoretisch, ja. Ja, also bei diesen Punkt-Updates ist Apple einfach mies und auch bei der Kommunikation. Als Tim Cook kam, schon einiges besser gelaufen, aber so insgesamt im Vergleich jetzt mit anderen Herstellern ist einfach, die haben es einfach nicht nötig. Ja, sie haben es wahrscheinlich auch wirklich nicht nötig.
Die Transparenz, ja, es wäre transparent ist, der kann halt auch angegriffen werden. Leichter,
natürlich,
bis zu einem gewissen Grad hin. Wenn eine Microsoft-Sprecherin das so kommentiert mit den Aussagen, der User will das so, da wäre es vielleicht echt besser gewesen, aus strategischer Sicht zu sagen, ja.
Aber noch weiter zu den Short News über Apple. Apple hat ja auch gestern einfach mal die iCloud komplett abgeschossen.
Okay.
Also da gibt es so eine Übersichtsseite auf iCloud, irgendwie iCloud.com/status oder sowas. Mhm. Und da waren alle auf Rot. Also wirklich alle Dienste. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Da ist wahrscheinlich wieder die Putzfrau übers Kabel gestolpert und hat das Rechenzentrum Entschuldigung, es war jetzt nicht despektierlich gegen Putzfrauen, aber da ist irgendein Mitarbeiter übers Kabel gestolpert und hat das Rechenzentrum ausgesteckt. Aber das war schon wieder ein Highlight. Und es wird natürlich auch nicht kommuniziert. Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwo auf der Apple-Seite so ein kleiner Laufbalken durchgeht, wo drin steht, hey, wir haben gerade Probleme mit iCloud. Ja. Es sind ja nur 500 Millionen Menschen betroffen. Also Regt euch nicht so auf.
Meine Daten sind weg, meine Daten sind weg.
Ja, wie lange war sie dann offline? Ich glaube, einen halben, also abhängig von der Region. Deutschland war nicht so stark betroffen, da waren es bloß, ich habe auch keine Ahnung, wie die irgendwie Geo-Verteilung machen, auf jeden Fall. Ja. Mir hat es gar nicht gestört, ich konnte auch gestern problemlos noch Apps runterladen. Ein Kollegen neben mir mit dem iPhone, der konnte nichts mehr machen.
Okay.
Und
du hast halt da auch Daten drauf, mit denen du arbeitest, ne?
Ja, genau.
Also,
ja, ist nicht unbedingt relevante Daten, aber ein bisschen Backup. Naja, was haben wir denn noch? Ach, ein Update zum Kabelanschluss meines Vaters.
Ah, ja.
Der hat ja vor letzte Woche Kabel bestellt, am Donnerstag. Am Samstag hat er dann seine Fritzbox bekommen. Wir haben sie am Samstag auch gleich angeschlossen. Donnerstag letzte Woche hat er den Zugang bekommen und läuft seitdem wunderbar. Also wir haben mal einen Speedtest gemacht. Der kommt wirklich auf so 95 down und 5,6 irgendwie ab. Also fast Bruttowerte.
Das ist ordentlich.
Liegt vielleicht auch daran, dass an seinem Kabelverteiler vielleicht maximal 5 Haushalte hängen, aber die wahrscheinlich auch keiner Kabel als Internetanbieter nutzt. Aber ist jetzt erstmal egal.
Neumodisches Zeug.
Ja. Bin ich gespannt. Was noch fehlt, ist natürlich die Telefonrummernportierung.
Okay.
Die fehlt noch. Die wird jetzt nächste Woche anscheinend, hat einen Termin bekommen, übernommen von Mnet und also von Mnet zu Kabel und ja, was natürlich immer noch witzig ist, Kollege Heuer kann da glaube ich auch ein Lied drüber singen.
Ich würde vorschlagen, das muss er selber erzählen. Ja. Wir können einen kurzen Ausblick geben, aber da laden wir ihn das nächste Mal dazu ein. Ich habe gestern nämlich das Telefonat mitbekommen. Das hat er hier im Büro geführt, was natürlich auch gar nicht störend war. Nein, er hatte mehrere Hotlines von Vodafone, ist ja jetzt Kabel Deutschland. Also Kabel Deutschland ist ja jetzt Vodafone.
Sozusagen. Ja, eigentlich.
Eigentlich. Und er wollte wechseln, weil er umgezogen ist von einem Kabel Deutschland Anschluss auf einen Vodafone Anschluss mit.
Ja. Von Kabelinternet auf DSL.
Genau, auf DSL. Ich habe ihn selten so aufgebracht, und so zähneknirschend gesehen wie an diesen Hotlines. Und vielleicht kann er uns das nochmal vorführen, einfach in der nächsten Folge.
Ja, dann laden wir mal ein, da muss er über seine, vielleicht hat er dann ja wieder Internet. Also ich glaube, er hat mir heute erzählt, dass eigentlich wäre der Termin am 4. gewesen, die Umschaltung.
Ja.
Irgendwie haben sie jetzt gesagt, vorm 10. wird es eh nichts, erstmal die Telekom zu beauftragen, weil die wohl den Auftrag irgendwie schon
mehrmals abgelehnt haben. Da komme ich auch nicht so ganz mit, was das für eine Aussage ist.
Und die letzte Chance ist wohl am 10. Juni, hätte er jetzt wohl die nächste Chance gehabt, dass sie die Telekom beauftragen. Und dann dauert es ja nochmal ganz 14 Tage, bis der Anschluss steht. Also wären einen Monat ohne Internet gewesen.
Und ist ich glaub, als Online-Redakteur auch irgendwie so ein bisschen doof.
Nee, ich glaube, jetzt ist er zu Kongstar gegangen.
Ja.
Und naja, schauen wir mal. Vielleicht erzählt er noch was.
Wir können dieses Hotline-Gespräch nachspielen, glaube ich. Kriegt
das ja. Nee, das ist bei Kabel Deutschland echt super. Also ich habe ja, mein Vater ist ja auch Kabelkunde, also Kabelfernsehkunde. Und ich bin dann, man geht ja dann auf kabeldeutschland.de, wenn man so ein Dings klicken will.
Ja.
Und wird dann weitergeleitet auf vodafone.de. Da kann man sich dann auch als Nutzerregister anmelden.
Ja.
Der nimmt aber die Zugangsdaten von meinem Vater nicht, weil er ist ja Kabelkunde. Und so ganz klein unter diesem Eingabefeld stand dann, Klammer auf, falls Sie Kabelkunde sind, klicken Sie bitte hier. Und wenn man dann da draufklickt, kommt auf einer Seite, die so aus, die noch gelb war, also die war nicht rot, sondern so gelb, hat so schon so Kabel, so Vodafone, My Kabel oder sowas geheißen, aber war optisch eindeutig noch Kabel Deutschland. Und das ist einfach das alte System, das dann noch irgendwie verlinkt wurde.
Ja, die haben das ja auch erst vor einem halben Jahr übernommen. Ja, ich meine, da kann man doch nicht die Daten schon mergen.
Ja, seit ich die Schulung in SAP oder seit ich mich mit SAP beschäftige, weiß ich auch warum, weil das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Also ich gehe mal davon aus, dass die auch SAP haben und das ist kein Zuckerschlecken, wie man so schön sagt.
Ja, ich muss es mir ja nicht mehr antun.
Ja, was? Du bist bei,
Ich bin irgendwie fein raus.
Ja, mit deinem Telekom-Anschluss.
Nein, das SAP meine ich.
Ach so, ja. Ah ja, genau, ja.
Da,
ja.
Entschuldigung.
Sei mal froh, nee, das will man nicht haben.
Will
also
nicht.
SAP, das ist irgendwie so. Da kommt auch so eine ganz eigene Sprache rein. Also wir führen jetzt, das Projekt läuft jetzt seit 2 Jahren und man hat jetzt viel mehr zu Beratungsfirmen zu tun. Und man gewöhnt sich dann dieses Wording an von diesen Beratungsfirmen. Logisch. Und manchmal in so einem täglichen Leben, also im echten Leben dann so draußen mit meiner Frau, fällt dann so ein Begriff, wo sie mich so anschaut und sagt, Spinnst jetzt?
Ich habe mich mal auf einer Fahrt nach München mit meiner Frau und meinem Sohn eine halbe Stunde noch mit einem Berater unterhalten. Mhm. Und ich habe dann mal so kurz während dem Gespräch so rübergeguckt, mit komplett entsetztem Gesicht hat mich meine Frau angeschaut, was ich für Griffe da... Und also sie hat, glaube ich, wirklich vom Gespräch nichts verstanden, weil so Sachen wie...
Frag mich mal, ich bin Gamer und spiele ja mit Freunden gemeinsam, dann auch über Teamspeak oder über Skype. Und manchmal ist meine Frau währenddessen auch im Arbeitszimmer. Und naja, nach so einem Spiel fragt sie mich dann, warum ich denn geschrien hätte. Und was?
Ja. Naja, diese Besonderheiten.
Nischen-Slangs,
ja. Die sind schon immer ein Highlight.
In diesem Sinne.
Ja, ich glaube, wir haben nichts mehr.
Ich glaube... Du darfst nicht sagen, wir haben nichts mehr. Wir haben noch einen Haufen an Themen, die wir dann natürlich im nächsten Podcast besprechen. Denk dran, wir heißen jetzt die Technikblase.
Ich hoffe, dass das nächste Woche die Technikblase die zweite Ausgabe ist und Absolut. Nicht irgendwie was anderes. Weil langsam habe ich keine Lust mehr, Social Media Accounts und Domains umzuziehen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Ein schönes Wochenende.
Ja, und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.